Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
7 Uhr, Sie hören heute Morgen mit Philipp Schapfi. Und mit diesen Themen. Das Volk soll in diesem Land weiterhin die Gesetze machen und nicht die Gerichte, findet der Nationalrat und lehnt eine Verfassungsgerichtsbarkeit ab. Weitere Themen, der OC-Oerlikon-Konzern verkauft das Textilmaschinengeschäft nach China und Ägypten am Tag des Ungehorsams. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Kairo. Es gibt einen trüben Dienstag mit häufigem Regen. Im Verlauf des Tages gibt es wieder Schnee bis in die Niederungen. Guten Morgen. Der Nationalrat stoppt die Verfassungsgerichtsbarkeit. Das heißt, Bundesgesetze gelten auch dann, wenn sie der Verfassung widersprechen. Richter könnten nichts dagegen tun. Doch vor einem Jahr hatte der Nationalrat genau umgekehrt entschieden. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Schluss mit verfassungswidrigen Gesetzen, her mit der Verfassungsgerichtsbarkeit, hieß es vor einem Jahr, damit die Richter gegen verfassungswidrige Gesetze endlich einschreiten können. Doch davon will der Nationalrat plötzlich nichts mehr wissen. Beat Flach von den Grünliberalen stellt konsterniert fest:
Die ursprüngliche Mehrheit für die Verfassungsgerichtsbarkeit scheint sich im freien Fall zu befinden.
Tatsächlich, das Misstrauen gegenüber den Richtern gewinnt Oberhand. Verfassungswidrige Gesetze sollen die Bundesrichter in Lausanne auch in Zukunft nicht immer stoppen dürfen, findet Bernhard Gul von der BDP, wenn er sagt:
In letzter Instanz entscheidet das Volk, wie unsere Gesetze ausformuliert sind und nicht ein Gericht.
Die Demokratie hat Vorrang. Diesen Grundsatz unterstützt natürlich die SVP, in diesem Fall auch die CVP, aber letztlich auch FDP-Mann Andrea Caroni. Im Kampf gegen eine erweiterte Verfassungsgerichtsbarkeit beruft er sich auf eine goldene Regel der Gesetzgebung.
Wenn etwas funktioniert, braucht es kein neues Gesetz und in logischer Konsequenz auch keine neuen Richter. Und unser System funktioniert seit 164 Jahren, das muss man sagen, sehr gut.
Anders sieht dies die SP, aber auch der Grüne Alec von Grafen, wenn er sagt:
Wir müssen unsere demokratisch legitimierte Verfassung schützen gegen Verfassungsverletzungen.
Nicht nur der Europäische Gerichtshof, auch das Bundesgericht müsste doch gegen verfassungswidrige Gesetze einschreiten können, sagt auch Justizministerin Simonetta Sommaruga. Doch eine deutliche Mehrheit sieht dies anders. Das historische Projekt einer Verfassungsgerichtsbarkeit wird nach dem Ständerat nun auch vom Nationalrat versenkt, endgültig.
Und nun zu weiteren Entscheiden der eidgenössischen Räte in den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Bei der Debatte zum Asylgesetz hat der Nationalrat an Verschärfungen für vorläufig Aufgenommene festgehalten. So sollen deren Ehegatten und Kinder frühestens nach 5 Jahren in der Schweiz leben dürfen. Heute braucht es 3 Jahre. Und vorläufig Aufgenommene sollen frühestens nach 7 statt wie heute nach 5 Jahren ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung stellen dürfen. Zuvor hatte der Nationalrat auf den Grundsatz verzichtet, sämtlichen Asylbewerbern künftig nur noch Nothilfe auszurichten. Er schloss sich dem Ständerat an. Der Nationalrat möchte die sogenannte Lex Koller beibehalten. Die Mehrheit fand, ohne dieses Gesetz würden Staatsfonds, Hedgefonds und ausländische Pensionskassen auf den Schweizer Immobilienmarkt drängen. Stimmt auch der Ständerat zu, bleibt der Verkauf von Grundstücken an Interessenten im Ausland weiterhin eingeschränkt. Für die Sozialhilfe ist künftig in jedem Fall der Wohnsitzkanton eines Bedürftigen zuständig. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einer entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. Bereits heute sind in der Regel die Wohngemeinden für die Sozialhilfe zuständig. Lebt ein Bedürftiger aber weniger als 2 Jahre in einem Kanton, muss der Heimatkanton für die Kosten aufkommen. Für die Finanzierung von Bahnprojekten will der Ständerat weitere fast 6,5 Milliarden Franken ausgeben. Er entschied dies ohne Gegenstimme. Der Ständerat will die Bahninfrastruktur mit deutlich mehr Geld unterstützen, als es der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Das Geld soll in zusätzliche Projekte gehen, die von den Kantonen gewünscht werden. Finanzieren will der Ständerat die Projekte unter anderem mit 0,1% von der Mehrwertsteuer, die dafür vorübergehend erhöht werden soll. Die notleidenden Banken Spaniens erhalten vom EU-Rettungsfonds 39,5 Milliarden Euro. Die Finanzminister der Eurozone haben einem offiziellen Antrag Spaniens zugestimmt. Das Geld soll Mitte kommender Woche fließen. In Amsterdam ist ein Fußball-Linienrichter an schweren Hirnverletzungen gestorben. Mehrere junge Amateurspieler hatten ihn zusammengeschlagen. Drei 15- und 16-Jährige wurden verhaftet. Niederländische Parlamentarier fordern nun ein hartes Durchgreifen gegen die zunehmende Gewalt im Amateurfußball.
Die Zeit 7:05. Der Industriekonzern OC Oerlikon verkauft einen großen Teil des Textilmaschinengeschäfts, der Bereich der ehemaligen Saurer. Und der Bereich wird neu auch wieder Saurer heißen. Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Es war ein harter Übernahmekampf 2007. Schließlich übernahm Oerlikon den Arboner Textilmaschinenhersteller Saurer und der Name trat in den Hintergrund. Nun, 5 Jahre später, soll Saurer wieder als Saurer firmieren und eigenständig sein. OC Oerlikon verkauft das eher zyklische Naturfaser- und Komponentengeschäft an die chinesische Investorengruppe Jinjiang. Im Verwaltungsrat sind allerdings 4 Europäer und 3 Chinesen. Und zurück an die Spitze kommt Heinrich Fischer. Er war bis zum Verkauf vor 5 Jahren CEO des Arboner Traditionskonzerns. Nun präsidiert er den Verwaltungsrat. Die 160-jährige Geschichte von Saurer soll nun eine Fortsetzung finden. Alle 3.800 Beschäftigten und Betriebsstätten in Europa, USA und Asien sollen übernommen werden. Bei OC Oerlikon bleibt das weniger zyklische Chemiefasergeschäft. Machte das gesamte Textilgeschäft im vergangenen Jahr bei Oerlikon über die Hälfte des Umsatzes aus, wird es nun noch knapp ein Drittel sein. Man müsse sich weiter fokussieren und weniger vom Textilgeschäft abhängig sein, heißt es in der Medienmitteilung von OC Oerlikon.
Die Gemeinden in den Schweizer Tourismusgebieten werden von Baugesuchen für Zweitwohnungen überschwemmt. Grund dafür ist die Zweitwohnungsinitiative, die ab nächstem Jahr in Kraft tritt. Der Umweltverband von Franz Weber, dem Vater der Zweitwohnungsinitiative, reagiert nun mit massenhaft Einsprachen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Baugesuche ohne Ende. In den touristischen Gemeinden, die von der Zweitwohnungsbeschränkung betroffen sind, boomen die Baugesuche. Im 2. und 3. Quartal sind dort über 8000 Gesuche eingegangen, mehr als doppelt so viele wie gewöhnlich, wie eine Auswertung des Immobilienmonitors der Credit Suisse zeigt. Besonders viele sind es im bündnerischen Laax und Flims, in Nanda und Verbier im Wallis sowie in Sahnen im Berner Oberland. Viele Baugesuche dürften Zweitwohnungen betreffen, erklärt CS-Experte Thomas Rieder.
Das ist die letzte Möglichkeit, jetzt noch eine Baubewilligung für eine Ferienwohnung zu erhalten, ohne dass diese Wohnung vermietet werden muss. Das hat viele dazu bewogen, ein solches Projekt jetzt noch in Angriff zu nehmen.
Denn Anfang nächsten Jahres treten die Bestimmungen in Kraft, die den Zweitwohnungsbau massiv einschränken. Die Flut der Gesuche hält nicht nur Gemeindebehörden auf Trab, sondern auch die juristischen Instanzen. Denn mittlerweile hat die Umweltorganisation Helvetia Nostra von Franz Weber gegen rund 1400 Bauprojekte Einsprache erhoben. Was damit geschieht, ist unklar. Denn die kantonalen Gerichte von Graubünden und Wallis sprachen Helvetia Nostra die Beschwerdeberechtigung ab. Nun muss das Bundesgericht klären, ob die Umweltverbände ihr Beschwerderecht bei den Zweitwohnungen ausüben dürfen oder nicht. Alain Griffel, Staatsrechtsprofessor an der Uni Zürich.
Die Umweltorganisationen können nicht in jeder Situation und gegen jedes Bauvorhaben Beschwerde einlegen, sondern nur, soweit sie von Gesetzes wegen über das sogenannte Verbandsbeschwerderecht verfügen. Und das ist in dieser Situation unklar.
Das Bundesgericht muss also nicht nur über einzelne Bauprojekte entscheiden, sondern auch einen Grundsatzentscheid fällen. Für die Umweltverbände steht viel auf dem Spiel. Spricht ihnen das Bundesgericht das Beschwerderecht bei Zweitwohnungen ab, wären sämtliche Einsprachen der Umweltverbände vom Tisch. Übrig blieben dann einzig die privaten Einsprachen.
In Ägypten reißen die Proteste gegen Präsident Mursi nicht ab. Mursi will dem Land eine Verfassung geben, die den Vorstellungen der Muslimbrüder entspricht. Dagegen protestieren liberale und christliche Kreise. Heute ist ein Tag des zivilen Ungehorsams angesagt. Das öffentliche Leben soll mindestens beeinträchtigt werden. Was ist heute Morgen davon spürbar? Darüber habe ich mit unserem Nahostkorrespondenten Philipp Scholkmann in Kairo gesprochen.
Viele müssen auf ihre Zeitung verzichten, vor allem im Lager der Opposition, denn ein Dutzend unabhängige Blätter sind aus Protest gegen Präsident Mursis Politik heute nicht erschienen. Einige Fernsehkanäle gehen nicht auf Sendung. Allerdings ist das kein flächiges Blackout. Die staatlichen Medien sind davon nicht betroffen und natürlich auch die islamistische Presse nicht. Die Rede war auch davon, oder die Hoffnung der Opposition zumindest war, dass sich dieser zivile Ungehorsam zu einem veritablen Streik ausweiten würde und zum Beispiel auch in der Metro der Verkehr durcheinander kommt. Ob es tatsächlich so weit geht und das spürbar wird, muss sich allerdings zeigen.
Was ist denn für den weiteren Verlauf des Tages noch geplant?
Große Protestmärsche einmal mehr an verschiedenen Orten der Hauptstadt. Ein wichtiger Schauplatz bleibt der Tahrirplatz hier im Stadtzentrum, dieser symbolische Ort. Hier gibt's ja schon seit Tagen wieder eine kleine Zeltstadt. Ein paar hundert Demokratieaktivisten, die wollen ausharren, bis Mursi seinen umstrittenen Verfassungsentwurf zurücknimmt, wie sie sagen. Und hier sollen heute einmal mehr Zehntausende zusammenströmen aus verschiedenen Richtungen im Protest gegen die Diktatur der Muslimbrüder, wie sie das nennen. Geplant ist aber diesmal auch ein Marsch direkt auf Mursis Präsidentenpalast am Stadtrand.
Am letzten Samstag wurde eine direkte Konfrontation zwischen den beiden Lagern ja vermieden. Die Kundgebungen fanden da an zwei verschiedenen Orten statt. Wie schätzen Sie die Stimmung in der Stadt jetzt ein? Geht es heute hart auf hart?
Man kann Gewalt nie völlig ausschließen an solchen Protesttagen natürlich, aber eigentlich ist das als friedlicher Protest angelegt und im großen Rest der Stadt geht das Leben ohnehin weiter. Und wenn man dort mit den Leuten redet, so ergibt sich ein doch recht nuanciertes Bild. Manche kritisieren Mursis Machthunger, andere aber auch die Demokratieaktivisten auf dem Tahrirplatz und sagen, die stellen Maximalforderungen. Mein Eindruck ist nicht, dass diese Stadt jetzt einhellig empört wäre über diese Verfassung oder Mursis Politik. Und es ist auch nicht so, dass ganz Kairo im Ausnahmezustand wäre.
Philipp Scholkmann, unser Nahostkorrespondent in Kairo. Und jetzt geht es weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.966 Punkten, minus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.432 Punkten, minus 0,3%. Der Dollar wird zu 92,62 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,94 beziehungsweise zu einem Dollar 30,60. Das Wetter heute Dienstag, im Norden immer wieder Niederschläge, Schneefallgrenze wieder bis ins Flachland sinkend um 3 Grad, im Süden ebenfalls etwas Regen bei höchstens 7 Grad.
Die Informationen von heute Morgen, verantwortlich für die Inhalte Simon Weber, mein Name Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.